Und da sie erobert oder so. Ja, und dann haben wir eben diesen islamischen Staat, der zu einer gewissen Zeit noch mit einer anderen Miliz verbunden ist. Also verbunden, ja, verbündet, die zu Al-Qaida gehört, genauso wie der islamische Staat auch noch zu dieser Zeit. Also wir haben praktisch zwei Al-Qaida-Organisationen in Syrien. Und da fangen dann eben Konkurrenzkämpfe, also Kämpfe noch nicht, sondern Verhalten an, also wer ist der Boss und so weiter. Und das Ganze endet damit, dass sich der islamische Staat von der Al-Qaida-Führung lossagt. Und seit dieser Zeit haben wir Kämpfe zwischen islamischem Staat und Al-Qaida in Syrien. Sie werden sagen, wir hören nie was von Al-Qaida in Syrien. Das ist die Nusra-Bombe. Sie hören es als Nusra. Jabhat al-Nusra. Also ich sage immer Nusra-Bombe, weil damit es nicht zu kompliziert wird. Ist einfach die Al-Qaida in Syrien. Aber was heißt das? Das heißt, in Syrien wird im Moment auch noch sozusagen der globale Machtkampf zwischen den zwei mächtigsten Dschihadistengruppen ausgetragen. Also ich meine, schlimmer geht es wohl nicht mehr. Und die kämpfen wirklich miteinander. Ich meine, jetzt gibt es, aber dazu komme ich später, es ändert sich immer alles. Ja, und alle anderen Rebellengruppen kämpfen teilweise auch gegen den islamischen Staat. Dann haben wir noch die Kurden, die auf eigene Rechnung kämpfen. Da werden wir bestimmt vielleicht noch in der Diskussion darauf kommen. Und als Kriegsschicht möchte ich auch noch erwähnen, dass wir sehr wohl auch einen Krieg haben, unter dem die Zivilbevölkerung leidet, in dem eben die Amerikaner und jetzt auch die Russen den islamischen Staat bekämpfen. Wir glauben immer, das ist so einfach, jetzt kommen die Amerikaner und bekämpfen den islamischen Staat und die Menschen dort sind alle glücklich. Das ist nicht so. Das ist unser großer Irrtum. Zum Beispiel, die USA haben das getan, was durchaus logisch ist und richtig ist, nämlich sie versuchen, dem islamischen Staat die Finanzen abzudrehen und haben Ölanlagen bombardiert, weil gerade in Syrien der islamische Staat sehr viel Einnahmen durch Öl hatte. Und das hat, habe ich mir sagen lassen, also aus sehr glaubhaften Quellen, viele Leute, viele Syrer dort am Boden direkt in die Hände des islamischen Staates getrieben. Weil ich gesagt habe, was die Amerikaner zerstören jetzt schon wieder unsere Infrastruktur. Die machen hier alles hin und wir haben gar nichts mehr. So, also ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig zu verstehen. Nicht immer wird der Krieg unsere Intervention, die natürlich von der Opposition im Exil immer gefordert wird, sieht am Boden wieder ganz anders aus. Ne? Ja, also das sind, ich könnte diese Liste von Konflikten wirklich weiterführen noch. Ich tue es nicht, weil ich will sie einfach nicht überfordern. Weil wir haben dann wirklich auch noch diese Konflikte zwischen den einzelnen Gruppen, die von einzelnen Ländern unterstützt werden. Also nur ein Beispiel, erlauben Sie mir. Sie brauchen nicht zu glauben, dass eine Gruppe, die von der Türkei unterstützt wird, jemals von Saudi-Arabien was kriegen würde und umgekehrt. Auch das hat sich in der letzten Zeit etwas geändert, muss ich ehrlich sagen. Aber auch das war ein echter Wettstreit. Also die Saudis hätten nie einer Gruppe was gegeben, die eine sozusagen türkische Gruppe gewesen wäre. Ne? Also, und daher kommt auch diese unglaubliche Zersplitterung dieser Szene. Also Sie sehen, es ist einfach, alle diese Konfliktebenen haben einfach nur eine Sache gemeinsam, und das ist, dass die Zivilbevölkerung immer leidet. Ja? Und diese Zivilbevölkerung, sie ist manchmal so erschöpft, dass sie dann eben auch, wie wir es ja auch in den 90er Jahren in Afghanistan gesehen haben. Die Taliban konnten in Kabul nur erfolgreich sein, weil die Bevölkerung so erschöpft war, denen war alles egal, Hauptsache eine Ordnungsmacht kommt, auch wenn es eine unglaublich strenge Ordnung war, aber es war die paschtunische Ordnung und sie war, ja, unter Anführung, das, was sich viele Leute als islamisch vorstellen und außen. Und diese Erschöpfung reicht eben auch die Menschen diesen Organisationen in die Hände. Wie versprochen, noch ein paar Worte nur zu dem, was wir jetzt in Bewusstsein haben. Alles andere kann man ja vielleicht noch in der Diskussion aufbringen. Also wir haben jetzt wirklich, wie ich Ihnen schon beschrieben habe, den Versuch, dass sich Regionalmächte und Supermächte, darunter der ganze alle Staaten des UNO-Sicherheitsrats, die EU und die UNO, zusammensetzen und eine Lösung für Syrien finden wollen. Das Interessante ist der Paradigmenwechsel, der dazu nötig war, dass das überhaupt passiert. Und da möchte ich Sie erinnern, 2013 im Sommer, ich war gerade am Workshop auf Urlaub, war diese Eskalation, dass eigentlich erwartet wurde, ein US-Luftangriff auf Assad nach diesem Chemiewaffeneinsatz im August 2013. Also da war man wirklich schon sicher, dass die USA losstarten. Das ist damals nicht passiert, weil die Russen geschickte Diplomaten den Assad überzeugt haben, dass er seine Chemiewaffen aufgibt. Also 2013 haben die USA nicht interveniert. 2014 intervenieren sie, aber nicht mehr gegen Assad, sondern gegen einen, der Assad stürzen will, gegen den Islamischen Staat. Und in einem stärkeren Paradigmenwechsel kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also da hat sich wirklich die Sache total umgedreht. Und das ist auch jetzt die Realität. Ich glaube, man kann wirklich sagen, dass die Haltung besonders der USA die ganze Zeit jetzt war, es darf keiner gewinnen. Also es darf der Islamische Staat nicht gewinnen, aber man kann auch nicht so intervenieren, dass der Islamische Staat weg ist und wirklich der Assad gewinnt. Also eine furchtbare Situation auf Kosten wieder dieser Bevölkerung, die natürlich dann, wenn sie im Libanon, in der Türkei, in den Nachbarländern sitzt und als Flüchtlinge und wartet, dass sie vielleicht einmal zurückgehen kann nach Syrien, einfach einsehen muss, sie kann nie zurückgehen. Also das wird noch lange dauern. Und eben in dieser Situation und die Opposition, die syrische und auch die arabischen Staaten, die Assad stürzen wollen, also Saudi-Arabien, waren natürlich entsetzt über die USA. Also bei denen ist der Obama als Chef in guten Touren. Und dann passiert noch was. Und dann geht dieser Obama hin und schließt mit dem Iran einen Atomdeal, der sozusagen dem Iran erlaubt, sich zu rehabilitieren und auf die internationale Bühne zurückzukehren. Also in den Augen Saudi-Arabiens hat Obama das vollendet, was der junge Bush 2003 begonnen hat, also an Geschenken an den Iran. Ne? Also einfach ausweglos sozusagen. Und in dieser Situation ist es aber offensichtlich, das wissen wir nicht ganz genau, ich habe es nur von einem Militär gehört, also dass vor ein paar Wochen Assad vor Aleppo und Idlib hat er ja verloren. Also sie haben gesagt, wenn es so weitergeht, dann stürzt Assad in ein paar Wochen. Und in dieser Situation hat dann Russland militärisch interveniert, gegen die Rebellen. Also die Frage war so ungefähr, also natürlich haben die Russen gesagt, wir intervenieren gegen den Islamischen Staat, aber es ist herausgekommen, dass sie eigentlich gegen alle Rebellen intervenieren, das heißt zugunsten Assads. Aber in dieser Situation ist natürlich irgendwie dieses Versagen der USA und das Versagen der Golfstaaten und dieses Pakt ist so offensichtlich geworden, dass plötzlich wieder Raum für eine diplomatische Initiative war. Also so haben sich die einfach zusammengesetzt und auch die USA mussten auf diese Diplomatie aufsteigen, weil sie sonst eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gehabt hätten. Zum Beispiel haben wir das angeschaut, auch in den letzten Tagen haben die Russen ungefähr 90 Luftangriffe gegen den IS in Syrien geflogen, also gegen den Islamischen Staat und die Amerikaner 10 oder so, also viel weniger. Die Amerikaner haben übrigens auch deshalb jetzt momentan Schwierigkeiten, weil ihre arabischen Verbündeten, die sonst die Luftangriffe mitfliegen, bis zum Hals im Jemenkrieg stecken. Also die haben ja den Jemenkrieg auch noch. Und so ist plötzlich also irgendwie eben dieser Raum für die Diplomatie. Und was man jetzt versucht in Wien, Also all diese großen Ankündigungen von Wahlen und dies und das, ist alles Zukunftsmusik. Das, was jetzt wirklich diplomatisch passiert, ist, dass alle diese beteiligten Länder Listen schreiben, also jetzt aber wirklich physisch Listen schreiben, mit auf der einen Seite, das sind die Leute, die wir für Terroristen halten, und das sind die Leute, das ist Opposition, die sollten sozusagen in Zukunft Verhandlungen über Syrien mitreden dürfen. Und es wird versucht, diese Listen sozusagen auf einen Nenner zu bringen, und ich sage Ihnen, also ich sehe das, es wird sehr, sehr schwierig. Nämlich, dass der Iran und Saudi-Arabien jemals da zum gleichen Schluss kommen, wer da bekämpft werden muss oder wer nicht, ist sehr schwierig. Also beim Islamischen Staat sind es keine, aber eigentlich hört genau danach die Einigkeit auf. Ne? Und ja, aber oft ergeben sich dann Dynamiken und ich meine, Russland hat natürlich auch sehr stark den Wunsch, wirklich nach dieser Isolation, nach der Ukraine-Krise wieder eine Rolle zu spielen und diplomatisch eine Rolle zu spielen. Also man kann nur hoffen, aber die Chancen stehen, glaube ich, nicht sehr gut, dass da was rauskommt. Sie werden halt ein paar Wochen oder Monate probieren und dann werden wir sehen, hoffentlich. Ich glaube, ich bleibe jetzt einmal hier stehen, weil sonst verliere ich meine Stimme und sie schlafen. Danke.